Lesung aus dem Buch Jenseits vom Entweder-Oder, meine persönliche Odyssee, von der litauisch-zypriotischen Schriftstellerin Dalia Staponkute. Das Kapitel ist überschrieben Barcelona. Von allen persönlichen Geschichten, die sich unentwirrbar im reifen Sommer des Lebens ansammeln, sind die alten Liebesgeschichten die schmerzvollsten. Sie hätten längst der Nacht anheimfallen, für alle Zeiten zum Himmelsgewölbe emporsteigen und in den ewigen Weiten der Sterne aufgehen sollen. Doch sie pieken den Körper mit spitzen Erinnerungsnadeln, die eine nach der anderen die Seifenblasen der Wirklichkeit platzen lassen und die erflehte Ruhe im Hier und Jetzt stören. Nur hin und wieder, wenn ein Gott mit der Hand über dein Gesicht streicht, beginnen sie zu vergilben wie schändliche Leidenschaften. Die alte Liebe ist wie der Gesang der Sirene, der man kaum zu widerstehen vermag. Sie lockt in den verderbenbringenden Abgrund der Vergangenheit, schelmisch dazu bereit, deine neuen Kräfte zu prüfen. Am stärksten lockt die Begierde des Zuhörens, denn man möchte mit jedem Mal das in der Erinnerung festgehaltene und von Neuem geschaffene Vergnügen von Worten und Stimmen spüren. Man möchte deutlich, nicht durch den Nebel der Zeit gedämpft, das hören, was einst den Körper bis zum süßen Wahnsinn lähmte. Die Menschen als Sprachtiere vermögen sich, kaum haben sie einen bekannten Köder gewittert, instinktiv in seine Richtung zu bewegen, ohne die auf sie wartenden Pfeile zu erahnen. Das freigebige Liebesversprechen erregt uns, wie das in der Arena die Nüstern eines Stieres streifende rote Tuch, und lenkt vom furchtlosen Sprung ab, mit dem wir die Spitze des Degens empfangen. Einst, als wir uns ganz benommen von den Worten lösten, begannen wir unsere geheime Liebesgeschichte mit Fotos voneinander zu illustrieren und zu bereichern. Abbildung selbst intimster Körperteile zu vervielfältigen, die in unseren kurzen Pausen der Trennung als anreizendes Andenken hätten dienen sollen, obwohl sie in Wirklichkeit enttäuschten oder sogar traurig stimmten. In den üppig sprießenden Dickichten des Beisammenseins spielten wir einander Streiche und erzählten, rubbelnd, schnüffelnd, streichelnd und mit den Fingern kämmend, Geschichten, Geheimnisse und ausgedacht. Hin und wieder versuchten wir uns darin, die Worte hinter uns zu lassen, gänzlich zu verstummen und durch die stille Dämmerung zu warten, nicht nur vom Zwielicht betört, sondern auch von der Lust, ständig hungrig zu sein und gleichzeitig satt in der Weichheit des zerlegenen Grases zu liegen. Lachend wischten wir des anderen Flüssigkeiten mit Blättern ab, kurierten tröstend mit Speichel die Kratzer, stopften einander zärtlich den Mund mit duftenden Blumen voll, wenn die Schreie der Lust den Nerv des Herzens zu sehr reizten und wir ermattet dem anderen das Ohr auf die Brust legten, um dem Wortlosen wilden Klopfen des Herzens zu lauschen. Zuweilen bat das abgehetzte Herz um Beruhigung, hieß uns einander nur mit den weichen Fingerkissen liebkosen, und dann entdeckten wir, dass nicht die totale, sondern die kaum spürbare Nähe, ein halber Meter Entfernung, am meisten anregt. Vor Erregung bebend erweiterten, bauschten wir die Nacht bis zur Unendlichkeit auf, und als der Körper nach dem Liebesflug auf irgendeinem Gehsteig ausruhen wollte, entfaltete sich aus dieser Nacht ohne Unterlass eine immer andere Nacht, noch körperlicher und zugleich schon absolut körperlos, mit Zeichnungen leuchtender Linien und Kreisen, Feuerspiralen gleich. Wir ergötzten uns an Oberflächen mit den unterschiedlichsten Formen, eine geheimnisvolle Vorhangfalte, ein Tisch mit herumliegenden Pinseln und Farbtuben, eine Betonplatte, aus der ein Grasbüschel hervorlugte, oder eine glatte Metallrohranlage. Und unter den Fingernägeln des anderen hervor kratzten wir Rost, alte Farbe und feuchten Staub, den wir von diesen Oberflächen aufgesammelt hatten. Selbst die Energie der banalsten Lebewesen, zum Beispiel der schwarzen, glänzenden Kaulquappen, steckte uns an. Und wir imitierten die Anmut der hauchdünnen Linien und das hellrote, gebogene Bein des Storches. Wir waren furchtlos, frech, in Tequila getaucht. Das Essen tunkten wir in unsere Säfte. Wild geworden verzichteten wir auf unseren Willen, destruktiv. Unsere Liebe kannte weder Ort noch Zeit. Halb verhungert und bedürftig riss sie immer wieder ein Stück fremden Raumes ab, schabte den Schmutz anderer aus und bereitete ihren zwei von der Lust eingeschrumpften Körpern ein flüchtliches Lager. Wir hatten nichts als die geläuterte, unerträgliche Leidenschaft, die uns Stich um Stich tötete, wie das Gift der Banderillas, und uns von mächtigen, stürmischen Tieren in das erbärmliche Bild der besiegten Stiere verwandelte. Wozu wohl ihre Körper werden? Ich habe den Verdacht, zu etwas absolut Paradoxen, zu satten Schinken, zu präzise abgeschnittenen Hörnern und gesäuberten Därmen, dem Sieger zum Verbrauch. Die Zeit war gekommen und jemand zielte aus dem Hinterhalt auf uns, wählte uns aus und verschlang unsere Leidenschaft, damit der Kreis der Corrida sich weiterdreht. Das Wichtigste ist nicht der Tod des Tieres, sondern die Corrida, die niemals die letzte ist, sondern nur ein Zwischenhalt, hinter dem eine neue folgt, noch bunter, noch schriller. Obertöne und Übergefühl. Wir kommen darin um, doch unsere Leidenschaften leben ihr Leben, bis ein anderes wildes Tier sich in uns niederlässt. Sie haben weder Alter noch Zeit noch Ort, aber Schlagkraft und Richtung und entreißen uns, wenn wir Glück haben, dem Lehm der Trägheit. Sie sind in ständiger Bewegung, auf der Suche nach dem Elixier, nach einer Spalte zum Durchbrechen, nach einem Raum zum Erobern. Wie die empfindlichen Sinne Alexanders des Großen wittern sie die Aromen fremder Länder, glauben an unerwartete Möglichkeiten und fliegen auf einen Wink Gottes zum Widerschein einer fernen Welt. Sie rufen nach stilvollen, mittelalterlichen Städten mit alten Geschichten körperlicher Lust, falls sie aufgeschrieben sind. Vielleicht drängen sie auch ganz einfach zum Mittelmeer, in Gefilde mit günstiger und erotischer Temperatur, bei der sich leicht verrückte, nie schlafende Völkchen formierten und ihre Geschichte formten. Völker, die das Reich des Verstandes, der Herrschaft des Körpers widerlegen und als einziges Königtum das der Leidenschaft anerkennen. Da verwundert es nicht, dass uns dorthin an die Küsten des begehrten und begehrlichen Mittelmeers mit den bunten Städten auch die von unseren Urahnen geerbte empfindsame Nase unwiderstehlich lockt. Der Stil dieser Städte ist maßvoll abweisend und zugleich anziehend. Ausschweifend, erdacht, tropisch, ein wenig zynisch und durch eine unerhörte Würde geprägt, gerade wie eine alte, aber noch nicht ganz vergessene Leidenschaft. In solchen Städten dünkt es uns meist, wir seien dort einst, vor langer, langer Zeit, schon einmal gewesen. Sie zwingen uns zu glauben, dass wir die Landschaften, die wir im Laufe unseres Lebens zu Gesicht bekommen, von Geburt an kennen und dass wir überhaupt nichts Neues entdecken können, etwas, was wir nicht schon vor langer Zeit in den tiefsten Schichten unserer Natur erahnt hätten. In der mittelalterlichen Stadt, in einem der auf den Sommer sich zubewegenden Mittelmeerländer, möchte ich mit meiner alten Leidenschaft zusammentreffen, denn ich spüre, dass mein Alter und meine Art mit der Atmosphäre der Stadt harmonierten und diese Stadt trotz des voraussehbaren Dramas der Begegnung mir dabei helfen würde, mich gut zu fühlen. Es heißt, man solle sich nicht mit einer verflossenen Liebe treffen, denn so werde die damalige Leidenschaft entwürdigt. Es könnte doch aber gerade umgekehrt sein. Vielleicht bedeutet Treffen eher eine Begegnung Auge in Auge mit seiner eigenen Vergänglichkeit und den höhnischen Grimassen des Schicksals. Darüber, wie in solchen Städten die eingeschlafenen, raffinierten und mit kurzen Röcken bedeckten Gefühle erwachen, spottet der amerikanische Regisseur Woody Allen. Mit seinem aus der Ferne gerichteten Blick auf Europa erfasst er bereits aus dem Augenwinkel die beinahe absurde Zerbrechlichkeit und den überraschenden Charakter der menschlichen Beziehungen, die plötzlich von der alten Mittelmeerstadt verstärkt werden und die uns Szenarien voller Leidenschaft sowie aus dem Leben gegriffenes Sujets aus historischen Orten bietet, die wie Schablonen formen, die heranfließenden Emotionen der Ankömmlinge aufnimmt. Hier verdichten sich Glücksahnung und Enttäuschung, denn die von den Einwohnern über Jahrhunderte verleimte Vollkommenheit und Echtheit des Ortes sowie die von Leben überschäumenden warmen Straßen streichen eine Vielzahl von Beziehungsfarbtönen mit den teuersten Geschenken und den am meisten bekümmernden Vertrauensbrüchen heraus. Ich würde unser Treffen mit einem gemächlichen Spaziergang durch die Altstadt beginnen. Wir schritten durch das Geflecht der Gassen, hätschelten die alte Leidenschaft und ganz langsam schüfen wir uns eine unsichtbare Logik des Gehens, durch die eine vermeintliche, für uns aber wichtige Ewigkeit herbeiweht. Wir würden das alte Stadtviertel, die vom Staub goldenen Linien der Mittelmeerarchitektur zähmen, würden schönreden, die einzigartige Chiffre und die Koketterie der Altstadt beanspruchen und uns in ihrer offenkundigen Maskerade auf die hoffnungsvolle Mystifizierung der Geschichte, verstärkt von nächtlichen Feuerschauspielen, einlassen. In eine Maskerade ohne übertriebenen Prunk, ohne gesteigerte Schärfe der Sinneswahrnehmungen, ohne große Pikanterie und Gesten, mit einem Wort ins sanfte Alltagsfest der Mittelmeerstadt, wo nichts das Auge blendet. Zu später Stunde, wenn wir Mut gefasst hätten, gingen wir schon Hand in Hand in ein einfaches Lokal in einer Seitenstraße mit lottrigen Tischen und aufgeklebten Blümchentischtüchern und wie Tätowierungen leuchtenden Rücken der Kellnerinnen. Wir würden einen Happen vom niedergerungenen Stier in Pilzsoße getunkt verspeisen, die Lippen mit zähflüssigem katalonischem Wein benetzen und das Rad der Zeit würde sich ratternd rückwärts drehen. Wir empfänden uns wahrscheinlich nicht mehr leidenschaftlich, doch die zeitaufhebende Körpersprache ließe uns aufeinanderprallen und das Gift unserer Pfeile auf die anderen in uns wohnenden Tiere abschießen. Wir würden einander mit witzigen Bemerkungen gleich Speeren bewerfen. Die Vergangenheit ränge in uns mit dem jetzigen Augenblick, wie in der Stierkampfarena, in der wir auf das Spektakel warten. Weit entfernte Welten kämen sich plötzlich näher. Sie blenden schrecklich und senden einander spontane Signale und unaussprechbare Erklärungen zu. Signal auf Signal, und wir würden spüren, dass wir keine unbändigen Jäger mehr sind, sondern meisterhafte Matadore. Unseren Stier haben aber schon andere erlegt, und unsere Rolle besteht jetzt darin, einander mit der Muleta oder dem Degen zu ärgern. Fast ohne Risiko. Wir spüren die Grammatik der neuen Zeit in unserer Sprache. Und das wären keine erfundenen Gewürze oder ausgewählte Überreste der Vergangenheit oder berauschende Sackgassen, in die wir zur Selbstprüfung gestürmt sind. Nein, das wäre ganz einfach die Grammatik der neuen Zeit, in der ein zeitloser Konjunktiv vorherrschen würde. Und was wäre gewesen, wenn? Der bezeugte, dass wir vergänglich geworden sind und die Zeit in uns nichts mehr ändern wird. Als Zeitlose vermögen uns die anderen nicht mehr zu töten, wie in den Geschichten von der verratenen oder gestohlenen Liebe. Aber vielleicht könnten wir, wenn wir wollten, einander noch umbringen. Pikant und subtil, aus der Ferne. Unsere alten Leidenschaften schreiten durch die mittelalterliche Stadt, überschreiten uns, und so wird es immer sein. Sie werden sich von Anfang an wiederholen, denn aus der Bahn der Zeit geworfen, sind sie nicht mehr zu messen, sind bodenlos, gehören uns nicht mehr und können mit keinen Wiederholungen mehr ausgeschöpft werden.